werte Zuhörerschaft, um Sie gebührend auf das Nachfolgende einzustimmen, rezitiere ich nun auszugsweise aus Online-Kritiken des vampiresken Schauerdramas Dracula 3000. Filmdienst.de schreibt: Ein Horrorfilm im billigen Science-Fiction-Look, der mit überforderten Schauspielern eine lächerliche Geschichte zum Besten gibt. René Zunk schreibt für schlechtergeschmack.net: Dracula 3000 ist ein ziemlicher Mist. Auf diese Vampire im Weltraum kann man getrost verzichten. Horrorfeeling kommt hier jedenfalls nicht auf und als Parodie taugt diese Klamotte ebenso wenig. Und Crab K schreibt für horror-page.de: Dracula 3000 ist billige Unterhaltung der dümmlichsten Art, hat dadurch zwar einen gewissen Charme, ist aber genau das, was man im Allgemeinen als Müll bezeichnet. Wohl bekomm's!
Er taucht hinab zum tiefsten Grund und bringt herauf nur den schönsten Schund. Der Trash-Taucher. Der Podcast für alle Trash-Fans und die, die es noch werden wollen.
Na, einen wunderschönen Donnerstag an euch da draußen, liebe Freunde der Sonne. Wie geht es euch? Ich melde mich wieder zurück im Mai und ja, ihr habt richtig gehört, heute ist Donnerstag, wenn die Folge erscheint, denn es gibt eine kleine Änderung, die ich vorweg schieb. Neue Folgen hier beim Trash-Taucher erscheinen zukünftig immer donnerstags. Warum? Weil es halt so ist. Aber dann könnt ihr euch drauf freuen, spätestens am Wochenende könnt ihr euch dann mit dem neuesten Trash-Klatsch und Tratsch auf die Ohren versorgen. Und im Mai habe ich mir wieder was Schönes für euch ausgedacht, nachdem wir ja im April uns mit allerlei Gekräuch aus dem Weltall beschäftigt haben, möchte ich mich im Mai den klassischen Monstern widmen, aber in einer Weise, die jetzt nichts mit den altehrwürdigen Universal Monsters oder so zu tun hat. Die werde ich hier mir vielleicht irgendwann auch nochmal zur Brust nehmen, aber natürlich dann aus nostalgischer Verehrung. Aber jetzt im Mai schaue ich mal auf ähnliche Filme, die zumindest die Monster nochmal aufgreifen, aber alles andere als ehrwürdig oder irgendwie feierbar sind, auf ihre Art und Weise vielleicht schon, wer weiß. Und deswegen schauen wir am Anfang mal auf den Fürsten der Vampire, den Obervampir, Obermotz, dieses Mal im Weltall in Dracula 3000.
Die Handlung.
Wir schreiben das Jahr 3000. Ein interstellarer Rettungskreuzer entdeckt auf einer Routinemission ein seit 100 Jahren vermisstes Transportraumschiff. Van Helsing und der Rest der Crew entdecken während der Erkundung des Schiffs ein tödliches Geheimnis. Sie haben einen uralten Fluch wiedererweckt, denn nach und nach verschwindet ein Crewmitglied nach dem anderen. In der Finsternis des Alls sind die blutgierigen Vampire kaum zu besiegen. Doch dann fassen Mina und Van Helsing als letzte Überlebende einen verzweifelten Plan.
Die Entstehung.
Und Verzweiflung ist, glaube ich, das Wort, was in Dracula 3000 am besten alles trifft, was es hier in den Film geschafft hat und am Ende die 83 Minuten Laufzeit irgendwie rechtfertigen wollen. Denn wir haben es hier mit einem ganz klassischen Direct-to-DVD-Filmchen zu tun. Und wie soll das Anfang der 2000er Jahre anders sein? Wir bekommen natürlich böse, klassische Monster-Action im Weltraum. Richtig, wir haben ja, ich erinnere mich ja zum Beispiel an Filme wie Jason X, wo er dann als Übermensch im Weltraum in der Zukunft aufgetaut wird. Oder Leprechaun 4 in Space. Also irgendwie war das so die Zeit, hey, wir schießen einfach mal den ganzen Horror-Video-Schmonz, den wir sowieso in die Videotheken hauen, dann schießen wir die auch noch ins Weltall, dann haben wir nochmal einen Grund mehr, irgendwelche anderen Sachen zu recyceln und dann kaufen es die Leute vielleicht auch wieder, weil wer ist nicht geil drauf, Vampire im Weltall zu sehen? Also ich fand die Idee schon witzig. Es hat, by the way, nichts mit Dracula 2000 zu tun, wer sich da wundert. Nee, 3000 ist komplett eigenständig, ist kein Sequel oder in irgendeinem Kontext zu dem Filmchen von Wes Craven Zum Glück, muss man sagen. Zeittechnisch sind wir hier im Jahr 2004. Was wir aber nicht genau wissen, ist das Budget des Films. Da es aber Direct-to-DVD war, kann es nicht hoch gewesen sein. Kann es einfach nicht. Wer aber nichts dafür kann, ja, vielleicht kann er doch ein bisschen was dafür, ist der Regisseur, der auch am Drehbuch mitgeschrieben hat. Daryl Root, ein südafrikanischer Regisseur und Filmemacher, der ja überwiegend südafrikanische Filme, also mit Eintönung entsprechend gemacht hat. Auch, aber er hat auch einige ja Exoten so für den US-Markt produziert, so zum Beispiel City of Blood, den kennt man vielleicht, oder Sumuru, Planet der Frauen. Schläferzianer erinnern sich hier sehr, sehr düster wahrscheinlich dran. Dann ein Film, der mir Dawn of Prime vorgeschlagen wird, den ich aber einfach nicht gucken will. Prey, irgendwas mit mordenden Löwen. Und Lake Placid Legacy, ich glaube von 2015 oder sowas rum. Aber wie gesagt, das meiste hat er eben in seiner Heimat, um seine Heimat rumherum gedreht. Ja, der gedreht hat er hier auch viel im Drehbuch entsprechend an Twists und Kniffen und was er da alles reingepackt hat. Nicht. Und das hat er verbrochen zusammen mit Evan Milborough, der eigentlich ja Soundmensch ist und hier halt auch mal an einem Drehbuch mitschreiben durfte. War wahrscheinlich gerade kein anderer da in der Kaffeepause, wo es hieß, hey, hast du mal Bock, Ivan? Komm, ich habe hier eine Serviette, wir schreiben mal so ein paar Ideen runter. Ja klar, bin ich dabei. Und so entstand Dracula 3000, sehr wahrscheinlich. Also, ich kann mir sicher nichts vorstellen. Wir haben es hier mit einer deutsch-südafrikanischen Co-Produktion zu tun. Das merken wir auch gleich an einigen Namen, die in der Besetzung auftauchen, dass hier ausnahmsweise mal nicht Konstantin-Film mit beteiligt war. Nee, haben wir jetzt diesmal nicht. Also wir sind ja hier schon in der Resident Evil-Zeit, aber nee, so weit herabgelassen haben sie sich dann doch nicht. Durch die Kameralinse geschaut hat Giulio Bicciari, der war auch schon bei Sumuru mit an Bord, zusammen mit Root, hat aber auch zum Beispiel bei Filmen wie Blast, dem Terror entkommt niemand, oder The Breed durchs Guckloch geguckt und uns seine Wahrnehmung aufgezwungen. Ist hier nicht so geil geworden, sag ich euch schon mal. Die Musik stammt auch von einem Deutschen, einem Hamburger Jungen, nämlich Michael Hönig. Der hat auch schon für einiges Namhaftes den Score beigesteuert, zum Beispiel The Gate, dann das Remake von Der Blob oder auch in der Videospielbranche Baldur's Gate stammt aus der Feder von Michael Hönig, der inzwischen übrigens auf Ibiza lebt und da arbeitet. Glückwunsch an der Stelle. Und wenn ihr jetzt erwartet hättet, ja, jetzt kommen ja noch die Special Effects und Visual Effects, Art Director oder was, das erspare ich einfach mal alles. Erstens ist es echt nicht nennenswert und zweitens ist da auch einfach niemand dabei, den man irgendwie damit in Verbindung bringen will, weil man sagt, ach, wisst ihr noch, damals, da hat der und der da angefangen. Nee, so ist es nicht. Das sind meistens irgendwelche No-Name-Billo-Animierer oder was gewesen. Von daher lasse ich die mal weg. Aber ich habe einen Sonderposten aus den Credits rausgepoolt. Und zwar nennt er sich Special Effects Contact Lenses, sprich Kontaktlinsen. Richtig, wir haben ja einen Kontaktlinsen zuständigen. Und fand ich so witzig, dass ich mir den mal rausgesucht habe. Und der ist gar nicht mal so unumtriebig, denn Kevin Carter, wie der gute Mann heißt, und seine Firma 9mm SFX scheinen einer der größten Kontaktlinsenproduzenten für Hollywood-Produktionen zu sein oder zumindest für den US-amerikanischen Markt. Die machen auch alles handgemacht. Also ich habe da ein bisschen über die Homepage bin ich gestolpert und bin dann über Filme gestolpert wie Blair Witch 2, Wes Craven's Dracula, dann die späteren Ableger von Hellraiser, The Fountain, 300 Martyrs for Crazies und. Der hat echt viel auf der Kante, wo er den Leuten irgendwas ins Auge gedrückt hat und ich finde, die Linsen sehen tatsächlich ziemlich geil aus und die sind auch, glaube ich, das markanteste an Dracula 3000, was so in Erinnerung bleibt. Von daher danke dafür, Kevin Carter. Aber nicht zu vergessen, die Besetzung, die müssen wir natürlich auch noch durchgehen. An der Spitze der Crew als Kapitän Abraham Van Helsing haben wir hier Casper Van Dien. Den werdet ihr kennen als Rico in Starship Troopers. Only a dead bug is a good bug. Dann hat er auch mitgespielt in Sleepy Hollow, in Python, in Shaktopus vs. Whalewolf oder auch der Serie Con Man, die ich immer noch nicht gesehen habe und endlich mal gucken muss. Die soll ziemlich cool sein. Ja, also Casper Van Dien war, ist oder ist immer noch eine Kultfigur, kann man so sagen. Aber er hat ja dann auch so seine Trash-Abenteuer erlebt bis heute. Von daher, dann brauchen wir natürlich auch eine Quotenblonde. Und wer wäre da besser geeignet als Erika Eleniak, die hier als Aurora Ash auftritt? Die hat unter anderem mitgespielt in Der Blob, aber auch ihre größte Rolle in Baywatch tatsächlich beigetragen, was ihrem, ja, Astralkörper nicht unverschuldet blieb, muss man sagen. Und dafür ist sie auch bis heute immer noch am bekanntesten. Und sie war auch Playmate und. Aber sie hat auch zum Beispiel in Alarmstufe Rot neben Monsieur Seagal mitgespielt. Dann haben wir in einer weiteren Rolle Artist Leon Ivey Jr. Kennt doch jeder, oder? Oder vielleicht kennt ihr ihn auch unter seinem Künstlernamen Coolio. Richtig, denn hier spielte 187, also er hat nicht mal einen richtigen Namen bekommen, er hat einfach nur irgendeine Kadettennummer. Coolio, seines Zeichens, der eigentlich Rapper, wisst ihr schon, Gangsters Paradise und so ein Kram, der Typ mit den geilen Drahtbürstenhaaren. Aber er hat sich auch als Schauspieler einiges angetan, hat doch da einige Sachen sich angesammelt in den letzten Jahren. So zum Beispiel eine kleine Minirolle in Batman und Robin, den ich ja schon mal hier besprochen habe im Dezember. Aber auch in Filmen wie Judgment Day, Leprechaun 5 in The Hood. Ja klar, da darf Coolio nicht fehlen, ist klar. Oder auch der Spoof-Komödie Schrei, wenn du weißt, was ich letzten Freitag, den 13. getan habe. Oder auch im Daredevil Director's Cut mit Ben Affleck. Da ist Coolio auch mit von der Partie. Aber natürlich darf bei einer deutsch-südafrikanischen Co-Produktion eine deutsche Schauspielerin ebenfalls nicht fehlen. Und deswegen haben wir mit an Bord Alexandra Kamp, die hier als Mina Murray, als Praktikantin mit an Bord durchs Weltall cruist. Die war unter anderem schon mal im Weltall, zusammen mit Leslie Nielsen in 2002 durchgeknallt im Weltall, hat aber auch schon bei Sumuru ihre schauspielerischen Qualitäten unter Beweis gestellt. Dann noch mit dabei Grant Swanby als der Professor, ein Typ im Rollstuhl, aber Achtung, der Schauspieler ist gar nicht Rollstuhlfahrer, deswegen ja, kam gar nicht mal so authentisch rüber, wie es spielt. Der hat halt viele südafrikanische Produktionen gedreht. Dann haben wir jemanden dabei, der seinem Namen eigentlich gar keine Ehre macht, denn Tom Tiny Lister ist alles andere als klein. Der spielt hier den Waffenoffizier Humvee und Tiny kennt ihr zum Beispiel aus Das fünfte Element, da hat er den Präsidenten gespielt. Oder in The Dark Knight, wo er einen der Häftlinge gespielt hat. Eigentlich spielt er irgendwie immer irgendwelche Badass-Typen und sein Silberblick macht ihn da zwar einerseits sympathisch, aber auch sehr beängstigend. Also Tiny ist hier mit an Bord, der ist ja leider vor ein paar Jahren schon verstorben. Und in einer kleinen Nebenrolle, eigentlich sieht man ihn nur in Videoaufzeichnungen und es hat eigentlich fast nichts mehr mit dem Film zu tun, Udo Kier, der ist nämlich als Captain Warner hier mit dabei. So, da haben wir die Tortur jetzt auch hinter uns gebracht und jetzt kann ich euch endlich erzählen, tja, Dracula 3000, was stimmt denn jetzt, was meine Vorredner hier aus dem Teaser so von sich gegeben haben? Ist es jetzt wirklich Müll? Ist er wirklich lächerlich? Oder ist es vielleicht doch so eine versteckte Trash-Perle? Ja, schauen wir mal drauf.
Mein Eindruck.
Und so viel vorweg. Ich habe, glaube ich, schon Ewigkeiten keinen Science-Fiction-Horror-Film mehr gesehen, der so cringe und so trashig ist wie Dracula 3000. Und das will schon was heißen. Wir haben hier mit Abstand einen der dümmsten Filme, der hier diese Space-Ära irgendwie bedient. Also da haben selbst Jason X und Leprechaun irgendwie noch zumindest ihren Ruf, den sie quasi haben, wo man sagt, okay, wenn man Anhänger der Reihe ist, dann guckt man die sich an, ob man sie jetzt mag oder nicht, ist dann euch überlassen. Aber hier wurde ja quasi einfach eine Romanfigur genommen, die schon 1 Milliarde Mal adaptiert wurde und hat einfach ins Weltall geschossen, inklusive der nervigsten Raumschiff-Crew aller Zeiten. Die besteht wirklich nur aus Stereotypen. Ich meine, die haben auch natürlich fast alle irgendwie Namen, die halt mit Bram Stoker in Verbindung stehen. Ich meine, der heißt einfach fucking Captain Van Helsing. Ja klar, hängt dann das irgendwie mit Dracula zusammen. Wer hätte es geahnt? Buhu. Aber es ist cringe durch und durch und aber es ist so schlecht, wirklich, dass man zum Teil unfreiwillig wieder lachen muss. Also am Anfang ist es sehr, sehr, sehr zäh. Vor allem, weil
ihr bekommt erstmal diese ganz kryptischen Videobotschaften von Udo Kier, der irgendwie aussieht, als hätte er gar keinen Bock und einfach nur vom, wie hat es jemand geschrieben, vom Teleprompter in die Kamera abliest. Und genau so sieht es auch aus. Deswegen echt absolut Banane. Und Udo Kier vergibt sich nicht mal Mühe, irgendwie da irgendwie eine Spannung aufzubauen oder irgendwas zu transportieren. Ich meine, man muss jetzt sofort dann an Event Horizon oder was denken, wo es ja auch diese Videobotschaften oder was gab. Oder es gibt immer irgendwelche Aufzeichnungen von Kapitänen oder so, die mit ihrem Schiff untergegangen sind und wo dann die letzte Übertragung noch abgefangen wurde. Und wir sind ja jetzt hier, also die finden ja dann zufälligerweise dieses seit 100 Jahren verschollene Schiff und gehen an Bord und ups, das Schiff dockt sich von alleine ab und dann dümpeln sie halt im Weltraum rum und ja, haben sich dann da in den Katakomben dieses Schiffs verfangen, was absolut belanglos ist. Das Set-Design ist richtig, richtig crap. Es sieht einfach aus wie so eine fucking Lagerhalle. Ist immer alles vollgepackt mit irgendwelchen 0815 Kühlrohren oder was auch immer, wo die immer durchlaufen. Sieht übrigens aus, als hätten sie da nur so einen Gang oder so eine Schleuse gebaut, durch die sie immer wieder aus verschiedenen Winkeln irgendwie einfangen, wo die Leute durchrennen. Und zufälligerweise gibt es dann halt einen großen Raum, in dem 1 Milliarde Särge, also Holzsärge dann liegen und da, ja, müssen sie natürlich reingucken und so wird dann der Fluch ausgelöst und Dracula geht dann auf die Jagd und ja gut, dass der vom Planeten Transsilvanien in der Karpatengalaxie stammt, das kommentiere ich jetzt einfach mal nicht. Das muss man dann einfach hinnehmen. Aber was man auch hinnehmen muss, wer hier als Arbeitsrechtler vielleicht einiges im Petto hat oder arbeitet oder für Gewerkschaften eintritt, tja, der darf den Film nicht so ernst nehmen. Denn hier ist definitiv Praktikantenarbeit noch der alten Schule gegeben. Denn die Praktikantin Mina, die gespielt wird von Alexandra Kamp, darf hier mit sexy Pigtails quasi rumrennen und ist die ganze Zeit nur am Mosern und darf aber auch nur Arbeiten machen, die alles andere als Praktikanten geeignet sind. Und sie sagt auch die ganze Zeit, oh, sie ist so froh, wenn sie dann zu Hause ist. Oh, sie hat echt gar keinen Bock mehr. Und die ist halt, keine Ahnung, paar 30. Da denkst du so, okay, ist schon ein bisschen cringe, dass du da eine paar 30-jährige Praktikantin ins Weltall schießt und dann sagst, ja, ich bin so sexy Pigtail-Girl. Na ja, gut, was willst du machen? Aber die ganze Story drumherum, also im Endeffekt nur relativ wenig, was in der Zeit eigentlich mit der Erde passiert ist. Das Einzige, was man weiß, Religion ist scheinbar inzwischen ausgestorben, also generell Religionen. Deswegen finden sie auf dem alten Schiff dann auch jede Menge Kreuze, die irgendwie selbst gebastelt sind, beziehungsweise Kruzifixe nennen sie es ja. Ja, cool. Hast du dir halt aus dem alten Zollstock oder was ein Kreuz gebastelt, um die bösen Vampire abzuhalten? Und die finden ziemlich viele in dem Film und machen sich auch darüber lustig. So dann, das habe ich ja noch nie gesehen. Warum haben die denn da ein Plus in der Hand, wo du so denkst, oh Gott, oh mein Gott. Also das war einer von diesen witzigen Momenten, vor allem wenn Tiny Lister dann da reinkommt, das habe ich ja noch nie gesehen. Und der ist ja die ganze Zeit nur rumbitchen. Also der bitcht mehr rum als jeder von diesen stereotypen Frauenrollen, die sie da reingeklatscht haben. Der hat keinen Bock auf gar nichts und zieht jedes Mal irgendwie zurück und oh nee, das mache ich nicht. Oh nee, seid ihr dumm. Oh nee, da gehe ich ja drauf. Also der ist der, also das ist die prolligste Pussy-Rolle, der ich ihn jemals gesehen habe, muss ich sagen. Aber wer echt ein kleiner Lichtblick ist, ist Coolio, muss ich sagen. Ja, er spielt hier einfach so einen Kiffer-Comedy-Typen, der die ganze Zeit nur Kifferwitze reißt und über sein Dope redet und oh, was er schon alles weggeraucht hat, oh, da braucht er keine Schwerelosigkeit, um dass er schweben kann. Denkst du so, okay, Kifferwitze, Anfang der 2000er, ja gut, Harold und Kumar etc. lassen grüßen. Musst du ja machen. Ich meine, er ist ja Rapper und schwarz, mein Gott, also was soll er anderes machen als Kifferwitze? Also zumindest aus Sicht der Produzenten damals. Aber er kriegt dann auch ein paar echt witzige Momente und einer der Highlights ist wirklich, er kommt in den Kommandoraum und ruft dann Casper Van Dien an. Hey Captain, ich hab da was gesehen, das müssen Sie sich anschauen. Und ich habe mir so gedacht, ey, die wissen alle, dass der einen nach dem anderen durchzieht. Der ist den ganzen Tag Dauerhigh. Und jetzt kommt er in die Captain-Kabine und erzählt seinem Captain, dass er irgendwas gesehen hat, was er sich angucken muss. Denkst du so, ja geil, das hätte auch genauso gut ein riesiger, goldgesprenkelter Scheißhaufen sein müssen, den er jetzt einem Captain zeigen will, nur um dann da zu sehen, guck mal, Captain, Kacke, und ich schwebte. Das wäre tatsächlich witzig gewesen. Hey, oh mein Gott, ich hätte dieses Drehbuch umschreiben müssen. Hätte ich damals doch nur schon Geld verdienen dürfen. Naja, gut. Also Coolio ist hier tatsächlich, er ist kein guter Schauspieler. Weiß Gott nicht, er hat auch super fieses Timing, was seine Witze angeht. Aber ich fand ihn doch irgendwie witzig, weil ich sehe ihn da manchmal so ganz gerne in so kleinen Nebenrollen. Und seine fiesen Haare sind halt auch echt geil, weil die so als Spikes, als Mohawk nach oben aufgestellt sind. Sieht schon echt crazy aus. Und wenn er dann später, Achtung Spoiler, zum Vampir wird, haben sie ihm dann einfach rote Kontaktlinsen, danke Kevin Carter an der Stelle, und Plastikzähne eingebaut. Und ab dann ist er dann nur noch am Rumpöbeln und ist dann so, ja, ihr könnt mir eh nichts an, hab ich unbesiegbar. Es ist absolut herrlicher Cringe. Also Coolio, für den breche ich hier tatsächlich mal eine Latte. Ja, aber was mich zum Brechen gebracht hat, das waren halt wirklich die Animationen in dem Film. Alter, waren die scheiße. Also, wie gesagt, wir haben ein super, super uninspiriertes Sci-Fi 0815 Ridley Scott Verschlag Set-Design mit immer demselben Gang. Und wenn sie dann mal irgendwie das Raumschiff oder das Weltall oder Planeten oder was gezeigt haben, Alter, für 2004 sahen die richtig, richtig scheiße aus. Also richtiger Crap. Das tut richtig weh. Zum Glück sieht man davon nicht so viel, aber wenn man sieht, denkt man sich, okay, ist das jetzt gerade irgend so ein Windows 98 Screensaver, der hier gerade durchläuft? Das sieht richtig crap aus. Alter Verwalter. Und was sich da natürlich perfekt einfügt, ist der ganze Look natürlich und die Kamerafahrten. Weil die Kameraarbeit, die hier von diesem Giulio Bicari geleistet wird, die ist echt unter aller Kanone. Man fühlt sich die ganze Zeit wie in so einem MTV-Musikvideo-Dreh, wo der Kameramann gedacht hat, ey, wir müssen richtig schnell mal durch die Gänge rennen und dann bist du da in Hyperspeed unterwegs, du kriegst nichts mehr mit, das ist richtig unangenehm anzugucken, auch weil es alles irgendwie hakelt und stockt und hast nicht gesehen, also richtig schlecht abgemischt und dann immer diese Vibes, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich hatte so echt viele so im Prinzip, oh, wir machen ein cooles Musikvideo, in dem ich einfach die Kamera draufhalte und dann alles so auf schräg stelle und dann immer wieder rein und raus zoome. Und das ist dann Stil, der hier überall angewandt wird. Und da gibt es dann so viele Szenen, wo es einfach gar nicht passt. Da sitzen sie dann vor irgendeinem PC und recherchieren irgendwas und die Kamera hält die ganze Zeit so schräg auf dem Bildschirm drauf. Man kann gar nicht lesen, was da steht und springt dann immer wieder zwischen einer Ultranahaufnahme von dem Professor und dem Bildschirm hin und her und zoomt die ganze Zeit. Wup, 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 wup. Alter, war das anstrengend. Also wenn die da irgendwie Boomfunk MC oder was hinten dran gelegt hätten, dann hätte es genauso da drauf gepasst. Vielleicht gibt es ja irgendwie eine Videomontage, fände ich irgendwie sauwitzig. Aber es ist echt anstrengend und das tut einfach nur weh. Das tut richtig weh. Also da hat jemand wirklich gar keine Ahnung davon gehabt, wie man irgendwas schaurig, atmosphärisch oder gruselig oder so inszenieren will. Es sollte einfach nur cool sein. Und ich bin mir auch echt nicht sicher, ob der Film nicht eigentlich insgeheim eine Komödie sein sollte. Weil wir haben hier so viele Cringe-Humor-Momente, wo ich mir so denke, ey, das kannst du doch nicht als ernsthaftes Drehbuch angehen. Das ist doch eine Parodie. Also, sondern im Prinzip, ja, das, was Mel Brooks gemacht hat mit Spaceballs und Dracula, Tod aber glücklich, das packen wir jetzt ins Weltall mit Kifferwitzen. Aber ich glaube, eigentlich sollte der ernst gemeint sein als Horrorfilm. Ich weiß es nicht. Er wirkt einfach so furchtbar schlecht geschrieben und hat so viele unpassende Witze, gerade auch irgendwelche Anspielungen auf, mein Schwanz ist so groß, deine Titten sind voll geil. Und insbesondere Tiny Lister, wie gesagt, der hat hier 75% gefühlt der Dialoge und dann spricht es schon nicht unbedingt für den Film. Das ist eine Figur, der eigentlich kaum was sagt in anderen Filmen, weil er einfach nur da sein muss und präsent sein muss und dadurch cool wirkt. Wenn der reden muss, dann stimmt irgendwas definitiv nicht am Drehbuch. Und was auch nicht stimmt, und das ist definitiv der Overkill, an dem ihr spätestens entscheiden werdet, ob ihr den Film weiterguckt oder nicht, wenn das erste Mal der Vampirfürst auf den Plan tritt. Weil, wie gesagt, die finden ja diesen Raum mit diesen jede Menge Holzsärgen und da ist auch nur Sand drin Oder Katzenstreu, man weiß es nicht genau, es könnten auch aber alles Katzenklos sein. Aber in einem der Särge befindet sich dann tatsächlich ein Überrest von Orlok, so nennen sie ihn ja hier, also in feinster Nosferatu-Anlehnung, weil Dracula wahrscheinlich einfach copyright-technisch zu teuer war. Und dann haben sie, wenn man so vom Cover ausgeht, wo man so denkt, hey, geil, das ist ja so ein Vampirgesicht mit Schläuchen und Drähten und digitalisiert, so ein Cyber-Vampir schon fast. Und denkst du, ah, wenn sie das da umgesetzt haben, hey, cool. Nee, haben sie nicht. Die haben einfach jemanden in das billigste Dracula-Kostüm gesteckt, was sie gefunden haben. Das sieht so nach Teddy oder was auch immer aus. Richtig Reste-Rampe, inklusive Stehkragen, und haben den da durchs Set gejagt. Und der Schauspieler, der den spielt, hat nichts, absolut gar nichts Beängstigendes an sich. Er kann auch nichts. Also es gibt keine coolen Hypnose-Szenen oder irgendwelche krasse übermenschliche Kräfte, die gezeigt werden oder was auch immer. Er ist eigentlich die ganze Zeit nur am Labern. Und das, was er labert, ist jetzt ziemlicher Bullshit. Und er darf einmal seinen Arm verlieren und dann schreiend am Boden liegen und that's it. Und dann war's das. Und oh, also da hat Coolio hat mehr Szenen als der eigentliche Vampirfürst. Da greifst du dir an den Kopf. Da greifst du dir echt an den Kopf. Also, ey, also wer hier echt auf dem fiesen kleinen neuen Dracula oder was hofft, nee, kriegst du nicht. Der ist billiger als Ed Wood ihn damals irgendwie bei Plan 9 from Outer Space oder was eingebaut hat. Und nicht die Szenen mit Bela Lugosi, sondern die mit seinem Stuntman. So müsst ihr euch den vorstellen. Oh mein Gott. Richtig, richtig crap. Und sie haben auch noch so diese ganzen klassischen Elemente, hat er alles reingeworfen. Weißt du, es gibt Holzpflöcke, die sie dann einbauen, aber es gibt ja keine Holzpflöcke auf dem Raumschiff. Ist ja alles aus Metall. Aber zum Glück hat die Crew vorher einen Billardtisch mit an Bord genommen. Und was hat ein Billardtisch immer dabei? Richtig, Billardkös. Und die sind zufälligerweise aus Holz. Und wie sie auch noch sehr, sehr umständlich erklären, muss es Naturholz sein und kein synthetisches Holz. Aber zum Glück ist das natürlich Naturholz, weil die Crew von Udo Kier hat hier natürlich auf Qualitätsstandards gesetzt. Und deswegen stechen sie dann die Vampire, die entstehen. Eigentlich ist es genau einer. Ne, zwei, wenn man den Professor noch mitrechnet. Aber der kommt eh nicht weg, weil das Raumschiff ist alles andere als barrierefrei. Also als Rollstuhlfahrer, die lassen den überall stehen und zurück. Und er muss dann immer gucken, was er macht mit seinem Superbrain. Aber irgendwie kommt er da gar nicht zum Einsatz. Und man sieht ihn immer nur irgendwo verlassen in irgendeinem Computerraum sitzen. Und hat die ganze Zeit Angst. Ja, und dann kommt irgendwann irgendjemand und sticht ihn dann ab und er löst ihn dann von seinem Dasein. Er ist richtig, richtig schäbig. Und diese 83 Minuten fühlen sich halt echt lange an. Aber das Ende kam dann so abrupt, dass ich wirklich da gesessen habe. Ich habe mir mit den Händen an den Kopf gefasst und gesagt, nee, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht euer scheiß Ernst. Das ist das Ende? Das ist das Ende? Einfach so total mitten aus dem Climax rausgerissen. Boom. Fertig, Credits. Denkst du so, ey, das ist nicht euer scheiß Ernst. Also, da muss ich wirklich sagen, also Dracula 3000 ist echt keine Perle. Definitiv ist einfach nur ein riesiges, lautes Uff in Filmform mit 5 Ausrufezeichen. Wenn ihr auf sowas steht, dann habt ihr Spaß. Also ich hatte unfreiwillig Spaß, weil ich habe mir den mit Freunden angeguckt und du haust dir so lang gegen die Fontanelle, bis dein Hirn irgendwann auf Spaßmodus schaltet. Also von daher ist Dracula 3000, es ist keine Empfehlung. Aber wenn ihr mal was richtig Cringiges in puncto Dracula-Verschnitt im Weltall sehen wollt, wenn ihr da drauf steht, dann guckt mal rein. Ich habe mir den bei eBay für 1 Euro oder was gekauft. Also gebt bitte nicht mehr dafür aus, wenn ihr irgendwo kostenlos gucken könnt. Guckt kostenlos, der ist auch nicht indiziert. Oder so. Wäre vielleicht auch besser gewesen, wenn sie sowas indiziert hätten. Weil Dracula 3000 ist echt sowas von 2000. Aber fühlt sich an, als dürfte er eigentlich niemals entstanden sein.
Trivia.
Ja, und es gibt auch ein paar witzige Fun-Facts wieder drumherum, wo ich echt lachen musste, die mir während dem Film auch gar nicht so aufgefallen sind. Liegt vielleicht auch dran, weil die echt versteckt und sehr nerdig sind. So ist zum Beispiel Erika Alaniak, habe ich am Anfang schon mal gesagt, sie war ja Playmate und hat als Covermodel für den Playboy im Juli 1989 hergehalten. Und Achtung, Weihnachtsfilmfans, aufgepasst. Diese Ausgabe mit Erika Alanik auf dem Cover taucht in Kevin allein zu Hause auf, wenn ihr euch richtig erinnert an die Szene im Zimmer vom älteren Bruder. Das ist Erika Alanik. Das Raumschiffmodell, was sie hier eingesetzt haben, die Mother 3, ist eigentlich geklaut, weil es gab nämlich eine Science-Fiction-Serie von 1993, die nannte sich Space Rangers. Die war auch nur sehr, sehr kurzlebig, da gab es nur 6 Episoden davon, hat unter anderem Gottfried John mitgespielt, falls ihr den kennt, ein deutscher Schauspieler. Und die haben einfach das Modell aus dieser Serie abgerippt und hier 2004, also 11 Jahre später, euch nochmal in der Videothek oder auf DVD als modernes Raumschiff verkaufen wollen. Und noch ein Fun-Fact-Spoiler zum Ende. Ja, es gibt eine After-Credit-Scene und die wird ihrem Namen definitiv gerecht, weil wir bekommen am Ende die Ausgangslage. Das Raumschiff steuert auf 2 Sonnen zu und ja, die Lenkung ist kaputt, aber sie können die Vampire so wenigstens vernichten, weil Sonnenlicht kann sie töten. Und Tiny Lister hat in der Zwischenzeit rausgefunden, dass Erika Alanik ein ehemaliger Sexroboter ist und er wirft sie dann über die Schulter, nachdem sie feststellen, dass sie eben im Arsch sind, und haut ihr auf selbigen und sagt dann so in die Kamera: So muss das. Und dann ist der Film komplett zu Ende. Und das ist einfach. Und besser kannst du diesen Film einfach nicht beenden. Mit einem Bumswitz. Alter Verwalter. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser Folge zu Dracula 3000. In den nächsten Folgen geht's natürlich monstermäßig weiter. Wie gesagt, ab sofort immer donnerstags. Was aber schon dieses Wochenende folgt, nämlich das Trashfilmfestival in Kassel steht mal wieder auf dem Plan. Da werde ich mich vom 13. und 14. Mai hinbegeben und euch dann wieder live mit Vlogs versorgen, was ich dort Schönes gesehen habe. Und am 22. Mai, macht euch schon mal ein Kreuz im Kalender, kommt Schundsharing zurück. Das ist ein Sonntagabend, eventuell sogar mit einem Double Feature. Ulala, freut euch drauf, es wird schundig schön und genau solche Sachen sollte ich natürlich reinziehen. Gehabt euch wohl, schaut schöne Filme, genießt die Sonne und wenn ihr es nicht tut, macht irgendwas anderes Schönes. Adios und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.